Willkommen bei Agrarseins Wissen kompakt, dem Podcast der HPL-Frau bei Gumpenstein. Heute sprechen wir über ein Thema, das für die Zukunft unserer Landwirtschaft entscheidend ist. Nachhaltiger Ackerbau und lebendige Böden. Wie schaffen wir es, Böden fruchtbar zu halten, Humus aufzubauen und gleichzeitig wirtschaftlich erfolgreich zu produzieren? Welche Rolle spielen konservierende Landwirtschaft, Zwischenfrüchte und Direktsaat? Wie hilfreich ist der persönliche Austausch, zum Beispiel in Arbeitskreisbetrieben oder im Verein Bodenleben? Dazu begrüße ich Andreas Steinwieder, heute Johannes Zauner von der Landwirtschaftskammer Niederösterreich. Johannes beschäftigt sich intensiv mit konservierender Landwirtschaft, Humusaufbau und innovativen Ackerbausystemen. Er ist Leiter der Ackerbau-Arbeitskreise Niederösterreich, Mitglied im Verein Bodenleben und verbindet Wissenschaft, Praxis mit seinem eigenen Betrieb und das besonders konsequent. Lieber Johannes, schön, dass du heute Zeit hast für meinen Podcast.
Danke für die Einladung.
Johannes, ich habe jetzt in der Einleitung gesprochen, du verbindest Praxis, Wissenschaft und Beratung sehr gut. Kannst du uns ein bisschen was zu dir sagen, zu deiner Ausbildung? Was machst du? Wie schaut dein Betrieb daheim aus?
Ja, wie schon angesprochen, also ich bin der Johannes Zauner, bin 34 Jahre alt, komme aus dem Bezirk Melk in Niederösterreich und ja, bin Landwirt mit Leib und Seele, bin auf einem Landwirtschaftsbetrieb aufgewachsen, habe dann nach meiner Grundschulausbildung die HTL für Medientechnik absolviert, weil mich das Thema zu der Zeit einfach gerade mehr fasziniert wie Landwirtschaft, bin dann nach meinem Grundwehrdienst dann gewechselt an die BOKU, habe dort mein Studium für Agrarwissenschaften absolviert im Bachelor-Lehrgang und habe im Anhang dann gleich einen Job an der BOKU bekommen, habe als studentischer Mitarbeiter 4 Jahre im Versuchsbetrieb in Großenzersdorf gearbeitet bei der Pflanzenbauabteilung. Habe dort sehr viel lernen dürfen, was Versuchswesen anbelangt. Habe dort viel gesehen, viele unterschiedliche Kulturen, viele verschiedene Versuche, Projekte mitbetreut. Und anschließend habe mir meinen Weg dann nach St. Pölten zur Landwirtschaftskammer Niederösterreich geführt. Und da bin ich jetzt seit eben Dezember 2020 tätig als Leiter bei den Arbeitskreisen Ackerbau. Und bin auch seit dem Jahr 2024 jetzt beim Verein Bodenleben mit 10 Stunden auch angestellt für die Betreuung der Mitglieder oder das operative Geschäft.
Genau. Du bist ja auch über die Grenzen hinaus schon bekannt. Also selbst in der Steiermark bekommt man dich mit. Johannes, was ich dich fragen möchte, ist, was ist für dich ein gesunder Boden? Was verbindest du mit diesem Ausdruck gesunder Boden?
Gesunder Boden ist für mich, da habe ich ein ziemlich genaues Bild im Kopf. Der ist meistens sehr dunkel, also
farblich dunkel.
Farblich dunkel, einen hohen Kohlenstoffgehalt quasi oder erhöhten Kohlenstoffgehalt. Wenn man ihn in die Hand nimmt und quasi ein bisschen mit den Fingern zerreibt, zerfällt der in runde Krümel. Also die Amerikaner sagen auch diese Schokoladenkuchenstruktur. Er hat einen guten Geruch im Normalfall, also er riecht so Karotten- oder Gemüsebeetartig und Optimalfall sollte er immer mit grünen Pflanzen bewachsen sein und durchwurzelt sein.
Kann ich auf jeder Fläche einen gesunden Boden haben? Hast du daheim auf jeder Fläche einen gesunden Boden nach deinem Bild?
Ich glaube noch nicht, aber ich versuche es möglichst überall hinzubekommen. Es ist auf jeden Fall überall möglich. Also außer das sind nicht irgendwelche so kontaminierten Böden von, keine Ahnung, irgendwelche Industrie oder so. Aber ich glaube, wenn man sich bemüht, kann man auf jeden Fall in eine richtige Richtung kommen, je nach Bodentyp oder Boden oder Voraussetzungen des Bodens. Dauert es halt länger oder geht es schneller, dass der Boden Merkmale zeigt, dass er besser wird oder gesünder.
Und wir werden heute im Podcast einiges hören, wie sozusagen den Boden begleiten kann, in den gesunden Bereich nach deinem Bild zu kommen, oder?
Genau, also da gibt es sicher einige, es gibt sicher nicht die Lösung, aber es gibt genug Anhaltspunkte in verschiedene Richtungen, wo sich eine Betriebsleiterin oder Betriebsleiter dran halten kann oder orientieren kann, um zu dem gewünschten Ziel zu kommen, nämlich eben einen gesunden, fruchtbaren Boden, der gesunde Lebensmittel erzeugt.
Ja, das Wort Humus wird immer verbunden mit gesundem Boden und auch Bodenleben wird verbunden mit gesundem Boden. Kannst du dazu noch ein bisschen was sagen?
Naja, das Wort Humus, es ist halt, mittlerweile ist ja das Wort Humus ein wenig in Verruf geraten aufgrund dieser Marketingkonzepte, die ja teilweise auch herumgeistern mit diesen Zertifikaten und so. Aber der Humus ist halt eine Kenngröße in der Bodenanalyse, die man halt einfach, die mittlerweile jeder kennt, mit der man ungefähr festhalten kann, ob ein Boden eher mehr Kohlenstoff enthält oder nicht, weil ja eigentlich der organische Kohlenstoff gemessen wird und dann eben mal die 1,72 gerechnet wird. Und man kann zumindest, es ist halt dann auch immer die Frage, ob das nach der neuesten Wissenschaft, eben wenn man die neue Humustheorie vom Gernot Boden und so anschaut, ob das alles dann auch noch seine Richtigkeit hat, wie das in den letzten Jahrzehnten vielleicht gewesen ist. Aber man kann zumindest es als Anhaltspunkt nehmen, wenn man Bodenanalysen über die Jahre hinweg macht, wenn man nach 10 Jahren dieselbe Fläche wieder beprobt und schaut, ob der Humusgehalt gestiegen ist oder nicht. Und wenn er gestiegen ist, waren wir vielleicht sogar auf einem guten Weg bisher.
Mhm. Bodenleben?
Das Bodenleben macht sehr viel aus, wie ich es schon im Intro gesagt habe, eben mit der gesunde oder die Wurzeln oder das Bodenleben machen das Krümelgefüge und nicht die Kreiselecke, weil ja eigentlich die Schleimstoffe, die die Bakterien und Pilze erzeugen, dann dafür da sind, dass die Bodenteilchen zusammenhalten, dass der Boden durchwühlt wird, gelockert wird, durchlüftet wird, organisches Material umgesetzt wird. Und da ist es halt so, dass von ganz groß oder groß im Verhältnis bei Bodenlebewesen, also vom Regenwurm oder vom Tausendfüßler oder von der Assel bis zum ganz kleinen Bakterium oder zum Pilz, wo man da irgendwo von 100 Billionen Bakterien und 10 Millionen oder 100 Millionen Pilze reden pro Quadratmeter, ist da ganz schön viel los und vor allem die machen die Arbeit. Also das bisschen Eisen, was manche durch den Boden streifen, schaut zwar noch viel aus, aber den eigentlichen Bodenaufbau und die gesunde Erde erzeugen die. Und die brauchen Futter.
Das heißt, du bist eigentlich auch ein tierhaltender Betrieb mit ganz vielen Tieren.
Genau, wenn man es ein wenig überspitzt sagen will, ist jeder Betrieb Massentierhalter, weil man halt einfach so viel Lebewesen unter seine Füße hat.
Du hast vorher was angesprochen und da möchte ich nachfragen. Du hast gesagt, Marketingkonzept. Humus, Marketingkonzept, wie darf ich das verstehen? Gibt es im Ackerbaubereich auch so Gurus, die durch die Welt streifen und ja?
Gibt es auch, da möchte ich mich auch bewusst davon distanzieren, weil mir als Berater geht es eher darum, dass der Betrieb was davon hat und nicht irgendwer, der wieder mitschneidet und angeblich hat er was davon, im Endeffekt aber eh nicht so. Ich habe das eher in die Richtung gemeint, weil es oft auch jetzt schon so ist, dass sogenannte CO2- oder Humuszertifikate gehandelt werden, wo Landwirte quasi ihre Flächen zur Verfügung stellen und da mittels Bodenproben über eine gewisse Anzahl von Jahren dann bestimmt wird, wie viel mehr Kohlenstoff der Betrieb gespeichert hat, angeblich, und dann gibt es halt eine Auszahlung und im Endeffekt verdient aber wieder nicht der Landwirt für das, dass er eigentlich die Arbeit hat und das Risiko, sondern wieder der damit handelt, und deswegen habe ich das eigentlich angesprochen, weil ich das dann eben ein falscher Ort finde, vor allem verdienen dann auch die, oder haben die eigentlich den Vorteil, die sie jahrelang nicht um ihren Boden geschert haben. Mhm. Und dann die schlechtesten, heruntergewirtschaftetsten Böden quasi mit Kohlenstoff vollpumpen, indem sie viel Kompost haben bis zu dem Stichtag. Und wenn der theoretisch am nächsten Tag wieder ins Raubbaubetreiben anfängt und wieder auf seinen Boden quasi tut, dann gast das Ganze wieder aus und im Endeffekt haben wir für Dummheit gar nichts da, sondern irgendeiner, der handelt damit, hat was verdient und er hat halt auch ein wenig Geld gekriegt, ne?
Okay, du siehst da gar kein Potenzial, frisches Geld in die Landwirtschaft zu holen, Betriebe insgesamt zu begleiten, Humusaufbau zu betreiben, noch ein Konzept, das stabil ist, wo auch der Bauer dann wirklich verdient, vielleicht sogar ein Förderungssystem auf das auszusetzen.
Ja. Ich finde, da ist, glaube ich, der Parameter Humus vielleicht das Falsche, weil das halt auch so ist. Wir haben ja über den Verein Bodenleben ein längerjähriges Forschungsprojekt gehabt, das Teil 1 der Bodenpioniere, wo jetzt das zweite Projekt gerade läuft. Und da hat man halt auch über die Messungen gesehen, dass halt auch je nach Gebiet und je nach Bodenort da so sein kann, dass wenn ein Betrieb schon jahrelang viel tut, dann ist er eigentlich mit dem Potenzial, das er an Humus aufbauen kann, schon am Plafond oben im Vergleich zur natürlichen Fläche. Und der kann gar nicht mehr Humus aufbauen. Und der hat quasi von sowas gar nichts. Und ein anderer hätte theoretisch noch Potenzial, aber braucht auch viel länger, weil der Boden viel langsamer arbeitet. Und das ist ja dann auch wieder, das sind so statische, das kommt ja, da gibt's ja so viele Sachen, wo's bei der Messung allein schief gegangen und dann kommt eigentlich nicht das gewünschte Ergebnis raus, obwohl es vielleicht anders wäre. Und man wird wieder nur an einem Parameter gemessen und ich finde, dass eher sinnvoller wäre in Zukunft vielleicht, dass man Geld in die Landwirtschaft bringt, dass man es über die Ökosystemdienstleistungen vielleicht spült, wo eben auch der Bodenaufbau dazu zählt, wo aber auch die Biodiversität dazu zählt, wo die Landwirte anhand der Maßnahmen, die sie setzen, abgegolten werden, weil sie halt eben für die Umwelt, für den Boden was
und
tun.
Und für die Gesellschaft was tun. Kommen wir ein bisschen zur konservierenden Landwirtschaft. Da bist du ja daheim. Kannst du uns das ein bisschen erklären? Auch vielleicht... Es gibt im Englischen auch Bezeichnungen dafür, Regenerative Agriculture zum Beispiel. Wie ist das einzuordnen? Was versteht man unter konservierender Landwirtschaft?
Also die konservierende Landwirtschaft zu beschreiben ist eigentlich relativ leicht, weil es einfach ein nach drei Prinzipien definiertes Landwirtschafts- oder Bewirtschaftungssystem ist, das von der FAO, von der Welternährungsorganisation, in den 90er Jahren definiert wurde. Und das sind die drei Prinzipien eben, minimale Bodenstörung durch permanente Direktsaat, maximale Bodenbedeckung oder permanente Bodenbedeckung und maximale Pflanzenartenvielfalt, also sprich Fruchtfolge und diverse Zwischenfrüchte. Und nach dem Konzept bewirtschaften immer mehr Landwirte ärmere Böden. Die FAO spricht davon 1 Million Hektar, die jedes Jahr dazukommt und das geht vom Kleinbetrieb irgendwo in Zentralafrika, der direkt Saat quasi mit einem Stecken macht, wo er nur dort, wo der Samen reinfliegt, ein Loch einsticht und dort den Samen reinfallen lässt, bis zum mehrere tausend Hektar Betrieb irgendwo in Russland oder aus Australien. Und von dem her versuche ich auch auf meinem Betrieb diese Prinzipien zu verfolgen. Wenn man es auf Deutsch beschreiben wollte, ist es quasi die permanente Direktzeit im System, wenn man konservierende Landwirtschaft oder Conservation Agriculture umschreiben möchte.
Gut. Jetzt da ist es aber so, dass wir früher stolz waren, dass wir den, oder wir hören in der Schule gelehrt, wie der Pflug entdeckt worden ist. Das war die Revolution für die Landwirtschaft. Da ist dann losgegangen und dann haben wir die Weltbevölkerung ist gewachsen, wir haben uns besser ernähren können. Und jetzt dahinter fragen wir den Pflug sehr, sehr stark. Erklärst du uns das ein bisschen? Du wirst jetzt wahrscheinlich über die Bodenstörung ein bisschen reden durch den starken Eingriff, oder?
Auch, aber ich würde einmal zuerst mit einem englischen Zitat beginnen. It's not the plow, it's the how. Also der Pflug ist nicht per se immer schlecht oder war es immer. Es ist, glaube ich, einfach eben, wie er eingesetzt wird, wann er eingesetzt wird, wie tief. Und weil halt auch, ich finde, also sagen wir so, ich habe das Beispiel gesehen, es ist, der Pflug ist wo eingesetzt worden, zum Beispiel Winterfurche vor Mais. Und im Frühjahr ist dann einmal grob Saatbettbereitung gemacht worden und dann Mais anbaut worden und daneben war Mulchsaatfläche, die ja super Begrünung gehabt hat, aber im Frühjahr 4-5 Mal bearbeitet worden ist und dann war im Endeffekt auf der Mulchsaatfläche mehr Erosion als wie auf der Pflugfläche, wo es grober war. Also da, nur, dass man es einordnen kann. Also es geht
nicht um den Pflug.
Es geht nicht per se um den Pflug. Ne? Ja. Es ist aber schon so, dass halt einfach, wenn man es aus Bodenstrukturpunkten beachtet, ist halt der Pflug einfach nicht das optimalste Gerät. Oder jede Bodenbearbeitung, die den Boden zu intensiv bearbeitet oder zu nackt hinterlässt, also mit wenig Mulchschicht oder Mulchauflage, weil halt einfach dann viel mehr Angriffsfläche da ist für Regentropfen, die ungebremst auf den Boden auftreffen können und dadurch die Bodenpartikel leichter zerschlagen können und durch das können die leichter erodiert oder verschlemmt werden. Und umso weniger ich tue, umso intakter bleibt erstens mal die Struktur, also weil halt die alten Wurzeln oder die aktiven, noch wachsenden Wurzeln den Boden wie ein Stahl im Beton stabilisiert und die Mulchauflage oder die Pflanzen, die oben noch stehen, bremsen und zerschlagen den Regentropfen, bevor der direkt auf den Boden auftrifft?
Also, es geht darum, die Struktur im Boden zu erhalten, und es geht darum, auch den Schutz des Bodens zu haben durch die Begrünung, die möglichst immer vorhanden ist, vor Starkregen, Einschlägen und so weiter, oder? Kann man das genau so sagen? Also, und auch ständig Photosynthese zu betreiben, um wieder sozusagen Kohlenstoff über die Wurzeln in den Boden hineinzubekommen, oder?
Genau, genau. Also geben Wind und Wasser bremsen.
Mhm.
Weil es ja so ist, es gibt ja gute Böden, die intensiv bewirtschaftet werden, was theoretisch für einen Porenvolumen her viel Wasser auf einmal schlucken könnte. Da gibt es ja diese Erosions-, also diese Infiltrationstests, wo rauskommt, der Boden kann theoretisch 80 Liter Wasser in einer Stunde aufnehmen.
Mhm.
Aber wenn der Boden zu intensiv vorher bearbeitet ist und vorher schon verschlemmt, bringt mir das nichts, wenn er es könnte, wenn er es nicht kann, weil er verschlemmt ist.
Mhm.
Und wenn aber der Regen vorher schon gebremst wird und feiner auftrifft, langsamer auftrifft, kann der Boden den viel gleichmäßiger aufnehmen und verschlemmt nicht und kann auch das Wasser nutzen, weil es ja eben heuriges Frühjahr, bestes Beispiel, es regnet lang nicht, die Böden brauchen dringend Wasser und die Pflanzen, und wenn es dann endlich regnet, kommt es meistens ein wenig intensiver, und dann von die, keine Ahnung, 20 Liter, die kommen, nimmt der Boden vielleicht nur 5 auf, weil er dann verschlemmt, und der Rest landet irgendwo in einem Vorfluter, und das ist eigentlich nicht das Ziel der Übung.
Mhm.
Und du hast eben angesprochen, die Photosynthese, das ist meiner Meinung nach auch die wichtigste Formel der Landwirtschaft, die sollte eigentlich in jedem
Job, oder?
In
jedem Sonnenfänger, oder?
Genau, die sollte in jedem Buch für Fachschüler auf der ersten Seite stehen, und die müssen das auswendig kennen, weil wenn wir keine Photosynthese haben, haben wir A, keine Produktion, und B, wir haben keinen Humusaufbau. Weil eben die Bakterien und Pilze, die ich angesprochen habe, die sind nicht wie ein Regenwurm, die sich von den Strohreste ernähren, sondern die brauchen diesen Zucker, den Kohlenstoff, der über die Wurzeln in den Boden kommt.
Mhm. Ja. Du hast noch einen dritten Aspekt gesagt, und das ist die Biodiversität bei der konservierenden Landwirtschaft. Was verstehst du unter Biodiversität? Warum ist dir das so wichtig, oder warum ist das ein so wichtiger Teil in dem Gefüge?
Ja, weil es sind alles Zahnräder, die ineinander greifen, und die konservierende Landwirtschaft wird ja auch von der FAO nach dem Prinzip der nachhaltigen Intensivierung auch beschrieben, sprich durch das, dass man möglichst wenig tut, fördert man eigentlich die natürlichen Prozesse, die Nützlinge, das Bodenleben, und kann dadurch auch wieder Pflanzenschutz einsparen, weil man ja eben, wenn man Boden nicht mehr bearbeitet, fördert man massiv die Laufkäfer, die dann wieder extrem starke Räuber sind auf diverseste Schädlinge, als auch Unkrautsamen fressen.
Mhm.
Und wenn ich im Boden einfach längeren Bewuchs habe, habe ich mehr zum Beispiel Actinomyceten, also die Fadenbakterien, die natürliche Antibiotika erzeugen und dadurch bodenbürtige Krankheitserreger abtöten. Mhm. Dadurch ist meiner Meinung nach die Biodiversität so wichtig, weil das alles Zahnräder sind, die ineinander greifen.
Mhm. Spannend. Jetzt schauen wir ein bisschen auf deinen Betrieb und deine Beratung und deine Feldversuche, die du daheim haben magst, und das, was du den Bäuerinnen und Bauern weitergibst, aber auch, was ihr im Verein weitergibt. Du arbeitest pfluglos bei dir daheim. Und kann ich jetzt meine Frage, das, was du daheim magst, könnte das jeder Ackerbaubetrieb in Österreich machen? Oder hängt das sehr stark vom Boden ab? Hängt das von der Niederschlag, also in der feuchten Region, vielleicht anders wie bei dir in Melk oder auf einem sandigen Boden anders wie bei dir daheim? Oder ich weiß gar nicht, was für einen Boden du hast, aber sagt uns das einmal.
Ja.
Kann man das System, was du uns jetzt erklären wirst, eigentlich überall anwenden?
Solange man keine staunassen Böden hat oder so Böden, wie es in Holland ist, wo es Wasser von unten kommt, weil es eigentlich Rückgewinnung von Meeresboden ist, sagt man, dass das System der konservierenden Landwirtschaft überall funktioniert.
Mhm.
Es ist halt
staunass, warum staunass schlecht?
Weil einfach durch die fehlende Bodenbearbeitung dann einfach das Wasser nicht mehr wirklich schnell genug wegkommt und dadurch einfach die Kulturen ertrinken oder ersticken, weil zu wenig Luft im Boden ist.
Okay.
Aber also deswegen ist ja die konservierende Landwirtschaft einfach nach Prinzipien aufgebaut, das jetzt kein fixes Rezept ist, sondern einfach eigentlich drei Anhaltspunkte, die der Betriebsleiter für seinen Betrieb anpassen soll, dass er es möglichst so umsetzt, um zu dem gewünschten Ergebnis zu kommen. Und deswegen finde ich schon, dass das überall einsetzbar ist, weil ich mittlerweile auch viel herumgekommen bin. Also ich war von Norddeutschland bis Süditalien und bis rüber nach Bulgarien, habe eigentlich überall Betriebe gesehen. Und für mich gilt die Ausrede nicht mehr, wenn einer zu mir kommt und sagt, nein, bei mir geht es nicht, bei mir regnet es zu wenig. Und der nächste, zwei Leute weiter, die was dann mit mir reden, sagt, nein, bei mir geht es nicht, bei mir regnet es zu viel. Oder der eine sagt, ich habe zu schwere Böden, der andere sagt, ich habe zu leichte. Da kann ich dann meistens sagen, nein, wenn du das machen willst, dann geht es sicher. Weil halt die eigentliche Umstellung beginnt im Kopf und nicht irgendwie die Maschine. Weil der Betriebsleiter muss das gewillt sein, der muss sich da einfach damit beschäftigen. Und es ist halt einfach ein bisschen schwieriger zum Einsteigen und zum Umsetzen am Anfang, weil man halt einfach viel beachten muss und weil halt einfach dieses, sagen wir so, Kaschieren von gemachten Fehlern mittels Bodenbewertung wegfällt und die Bodenbewertung, die entfällt, muss wer anderer machen.
Gut, jetzt gehen wir es an. Ich will. Du hast mich überzeugt. Ich habe einen Ackerbaubetrieb. Wir stehen vor den Flächen. Wie gehe ich es an? Einstieg.
Warten, dass ein nicht so feuchtes Jahr ist und einmal auf einer Fläche beginnen, indem man die unterteilt. Also ja, nicht die komplette Fläche umstellen, sondern eine Teilfläche, eine Vorgossenbreite, einen halben Acker, je nachdem, was man gewillt ist, was man ein Risiko eingehen möchte am Anfang zum Probieren, einmal machen. Und einfach die Fläche sagen, so, jetzt mache ich mal zwei Jahre oder drei Jahre, wie es halt mein Zeithorizont ist, und probiert einmal einmal dumm und lerne.
So wie der Johannes mir das jetzt erklärt, sozusagen. Genau. Das tue ich dort. Und warum tue ich das nicht auf der ganzen Fläche schon oder auf vielen Flächen? Weil am Anfang ein großes Risiko besteht, dass ich einfahre oder weil ich was falsch machen kann und ich muss zuerst lernen, im Kleinen, im Sandkasten?
Ja, weil es ist halt einfach, wie ich schon gesagt habe, das sind Prinzipien, an denen man sich herantasten kann oder halt an, oder wo man sich anhalten soll. Aber es gibt kein Patentrezept. Und durch das kann ich auch jetzt nicht sagen, wenn du das jetzt so und so machst, funktioniert das 100%, sondern ich sage, probier es einmal aus, lerne am eigenen Betrieb, am besten lernt man eben durch die selber gemachten Fehler. Mhm. Und wenn man sich aber auch damit beschäftigt, warum das jetzt falsch oder nicht funktioniert hat. Und dadurch bin ich immer der Freund davon, dass man es eben einmal im kleinen Rahmen herantastet, außer man sagt, mir ist das egal, ich setze es jetzt alles auf eine Karten, dann kann ich ja sagen, ich bin Berater und ich habe jetzt nicht gezwungen, das war deine eigene Entscheidung. Mhm. Aber ich bin eher der, was sagt, probier mal ein bisschen was und schau, was die Unterschiede sind, wie es da tust und handel dich so weiter. Aber der Einstieg, der beste ist auf jeden Fall mal einfach eine gescheite Begründungsmischung anbauen, eventuell einfach schauen, bei welchen Kulturen man vor Anfang so mal mit der Bearbeitung reduzieren könnte, wo es auch mit weniger geht, also so viel wie nötig, so wenig wie möglich.
Das ist eine Zwischenfrage, brauche ich andere Maschinen, wenn ich in dein Konzept einstehe? Weil jetzt ist es ja dann schwierig, sozusagen, ich so im Sandkasten anfangen und muss mir dann teure Geräte vielleicht kaufen? Oder brauche ich insgesamt sogar weniger, wie es...
Na, wenn das Ganze wirklich umgesetzt wird, braucht man deutlich weniger Geräte, weil man halt theoretisch nur mehr anbaut. Mhm. Und die ganze Bodenbearbeitung halt empfiehlt. Aber das ist ja da ein längerer Prozess, außer man sagt, ich setze wirklich, wie ich schon vorher gesagt habe, alles auf eine Karten, verkaufe alles, kaufe mir nur mal eine Sammaschine und das war's. Anfangs würde ich einfach schauen, vielleicht ist irgendwo ein Betrieb in der Nähe, der direkt halt schon macht, der eine Technik hat, mit der ich mal probieren kann, bevor ich selber investiere, weil natürlich es ist ein Investment, gebrauchte Technik kriegt man auch schon günstiger. Mhm. Aber es geht ja darum, weil halt auch nicht jeder Boden gleich ist, nicht jedes System von der Fruchtfolge her gleich ist, muss die Seetechnik dann dementsprechend auch angepasst werden und das ist halt dann auch oft ein Problem bei Betrieben, die zu schnell Maschinen kaufen und dann während der Jahre dann draufkommen, eigentlich bräuchten sie ein ganz anderes Seeschaf für einen Boden oder für eine Fruchtfolge und so weiter.
Okay, gut. Also du sagst, ich beginne trockenes Jahr, einen Teil meiner Fläche nehme ich, gehe auf eine Fläche, die eine eher gute ist oder was ist so eine Startfläche, wo ich lernen kann, wo ich nicht gleich einbrot komplett?
Nein, ich würde eher sagen, man sollte eher auf einer besseren Fläche anfangen, einfach aus dem Grund, weil man schon sagt, ein Boden mit eher höherem Humusgehalt ist schneller zum Umstellen als wie ein eher schlechterer Boden, einfach auch aus Gesichtspunkten der Mineralisierung, weil wenn ein Boden nicht mehr bearbeitet wird, bis sie das Ganze mit Bodenleben und so umgestellt hat, fährt die Remineralisation einmal gegen null. Und da tut sich halt ein Boden, der besser schon im Soft ist, leichter als wie einer, der eher zu den schlechteren Böden.
Zu welcher Jahreszeit beginne ich? Nach welcher Kultur beginne ich? So, naja, mal sagen, gehen wir es durch.
Kulturen, die leicht zum Starten sind, sind eben zum Beispiel mit einer Zwischenfrucht noch Getreide.
Okay, das heißt, ich bin im Herbst so, oder Sommer her?
Sommeranbau. Ja, Anbau. Zum Beispiel war ein Getreide nach einer Leguminose oder nach Raps geht auch sehr gut, weil da der Boden meistens sehr in einem guten Zustand hinterlassen wird. Schwieriger finde ich es, ist Getreide nach Körnermais zum Beispiel, weil da sehr viel Maisstroh hinterlassen wird, das auch zusätzlich zur Mineralisierung Stickstoff frisst und dann das Getreide im Frühjahr doch ganz schön leiden kann, wenn man da mit der Düngung nicht entsprechend gegensteuert.
Gut. Was mache ich zwischenfruchtmäßig? Wie bringe ich die rein? Und du ist noch oberflächlich und wollte es an oder und was ist das für eine Mischung? Ich habe ein Getreide gehabt.
Okay.
Jetzt gehen wir es an.
Mischung, also mindestens 8 Komponenten, am besten aus so vielen Familien wie möglich, einfach um so eine Art Regenwald zu erzeugen, Regenwaldeffekt, dass es die unterschiedliche Etagen gibt. Mhm. Man ist auch ausfallsicherer.
Und müssen die Winterfrost ab?
Ich würde sagen, mal am Anfang schauen wir, dass man schöne Biomasse zusammenbringt, die abfrostet. Also das Winterharte kann man dann irgendwann auch integrieren, aber ich würde mal sagen, einfach eine schöne abfrostende Mischung mit unterschiedlichen Komponenten, die ordentlich Biomasse machen, den Boden ankurbeln, dass halt einfach das Bodenleben in Gang kommt.
Darf man das sagen, wie so eine Mischung heißt? Oder gibt es da gar keine Namen? Mische ich mir das selber zusammen? Kaufe ich mir die? Brauche ich einen Guru, der mir die verkauft?
Nein, ich glaube, es gibt mittlerweile am Markt bei diversesten Saatgutfirmen gute Mischungen.
Okay.
Also da hat sich einiges dann in den letzten 10 Jahren.
Und die heißen wie?
Jahr.
Die heißen?
Zum Beispiel die Bodenfit von der Saatbau Linz, die Humus Plus von die Saat
und so weiter und so fort.
Genau,
ja, okay.
Maisbro von der TSV, genau, zum Beispiel. Und
die bringe ich aus wie?
Je nach Technik, die verfügbar ist. Also wenn ich sage, ich habe irgendwo eine Direktsaatmaschine, die ich mir ausleihen kann, kann ich es dort schon einschlitzen, so nach dem Dreschen irgendwann. Wenn ich sage, ich gehe es einmal nur mit reduzierter Beortung an, schaue ich vielleicht, dass ich einen Saatkasten irgendwo auf einer Gruppe oben habe und mit dem einmal in Mulchsaat das Ganze anbaue. Oder wenn die Möglichkeit besteht und genug Niederschlag ist, kann man es auch vor dem Dreschen schon mit Drohnensaat ausbringen.
Okay, gibt es da schon Erfahrungen damit?
In Oberösterreich vor allem. Also umso weiter man in den Westen kommt, umso mehr Niederschlag und Tau im Sommer ist, umso besser geht es.
Jetzt ist dann der Winter, ich komme ins Frühjahr, habe das auf meiner halberten Fläche gemacht, die ist aber schon 4 Hektar groß und ich tue das. Was tue ich dann im Frühling? Was kommt dann für ein Fruchtfolgeglied hinten noch?
Je nachdem, wie der Betrieb aufgestellt ist, kommt entweder Zuckerrübe, ein Mais, Sojabohne oder ein Kürbis. Ich sage mal, am einfachsten geht Mais in Direktsaat noch an Getreide. Man sucht zuerst einmal einen Lohnunternehmer, der eine Technik hat, dass der da reinschlitzen kann. Oder meine Technik kann es selber, weil ich vielleicht schon mal investiert habe und mit dieser Direktsaat-Ausrüstung mitgekauft habe. Es gibt da genug Adaptionen für bestehende, einfache, öderne Maschinen. Es ist bei mir im Betrieb auch nichts anderes, dass man es nachrüsten könnte mit Schneidscheiben und so weiter. Und dann wartet man einfach, bis man die entsprechende Bodentemperatur hat. Also irgendwo, meist sagt man ja mindestens 8 Grad, ich bin eher für 10 und Grad und höher, weil dann hast du eine schnelle Jugendentwicklung, die ist bei der Direktsaat sehr wichtig. Und dann schlitzt man, ich schätze mal, irgendwann in der Brühe Anfang Mai das Ganze in die abfrostende Zwischenfrucht rein. Am besten vor allem mit einem Unterfußdünger, damit ein wenig der Startgabe dabei ist, weil eben der Boden weniger mineralisiert. Und wenn die Zwischenfrucht relativ hoch noch steht, die abgefrostende, wollt ihr es nach der Saat nieder, weil der Mais die Beschattung nicht so gern hat. Und je nachdem, was an Altfunkratung oder Ausfallgetreide oder so da ist, muss ich dann mit einem Herbizid drüber fahren.
Okay, wenn ich auf einer Bio-Variante bin, wo ich das nicht kann, was tue ich dann?
Dann muss man eben schauen, ob Direktzeit überhaupt möglich ist. Ansonsten eben auf die reduzierte Beortung gehen und dann die Zwischenfrucht vorher flach einarbeiten. Wassersparend, also eben mittels Scheibenecke, Flachgruber.
Da bin ich flach, verstehst du die 5 cm?
Ja, 5 so? Und drunter, wenn es die Technik hergibt.
So wenig, so flach wie möglich.
Ja, dass man einfach das kostbare Wasser so gut es geht im Boden halt.
Und dann siehst du dort ein den Mais und tust du Rückverfestigung dann auch andrucken und so.
Wenn es nötig ist.
Ja. Okay.
Wenn es zum Beispiel die Seetechnik nicht schön rückverfestigt hinterm Seeschlitz, wäre eine Walze sicher.
Jetzt wächst der Mais, muss ich Pflegemaßnahmen, der Bio wird dann striegeln oder was?
Hocken. Muss man beim
bei Bio ist es halt dann ein wenig herausfordernder, weil man da eigentlich die Zwischenfrucht vorher schon planen muss, damit die Komponenten, die da drin sind, bei der Zerkleinerung auch klein genug sind, damit die Hocktechnik dann nicht stopft. Das muss man halt beachten.
Okay.
Oder halt dann dementsprechend intensiver einmischen in den Boden. Und bei der konventionellen Variante fährt man halt im Endeffekt, je nachdem, was halt dann noch an Aufwuchs nachher kommt, an Unkräuter mit einem Messherbizid drüber.
Okay. Dann ist der Mais, steht zur Ernte an. Dann ernte ich den Mais. Wie geht's dann weiter? Jetzt wird's ja schwierig. Jetzt habe ich die Stoppeln.
Ah, das ist
nicht so schwierig.
Für die meiste Seetechnik kein Problem.
Okay.
Also man baut an und dann mulcht man das Maisstroh im Nachgang.
Ah, das mulche ich schon. Da fahre ich drüber, mulchse.
Ja. Aber erst nach dem Säen, weil dann hat man weniger Verstopfungsprobleme, weil das feine Maisstroh sich sehr gern zwischen Seeschalen einstopft.
Ah, ich sehe jetzt erst und dann mulche ich die Stoppeln.
Genau. Und dann lasst man das Getreide wieder aufgehen.
Okay. Oder eine andere Kultur.
Genau.
Johannes, du hast jetzt Gutes erklärt, wie man das einmal beginnen kann. Kannst du jetzt einmal zu deinem Betrieb ein bisschen was sagen, wie du das daheim umsetzt, auf den unterschiedlichen Flächen, was du gelernt hast, was auch schiefgegangen ist vielleicht, das ist auch spannend. Bitte.
Ja, du hast ja vorher auch das Pfluglose angesprochen, also unser Betrieb ist seit 1998 pfluglos. Also hat mein Vater eben angefangen damit, 2006 war der letzte Pflugeinsatz, seitdem sind die Flächen also jetzt 20 Jahre
mehr als 20
vollflächig, Jahr. Ohne Pflug. Das ist dann auch, der Trend ist immer mehr in Richtung reduzierte Bodenbearbeitung gegangen. Zwischenfrüchte waren schon immer Thema bei uns, also sind immer im Einsatz gewesen. Und dann so ab 2013 sind die Mischungen eben diverser und intensiver geworden. Also aktuell setzen wir auf eine Sommer-Zwischenfrucht zwischen 10 und 12 Mischungspartner. Und bei Winterzwischenfrüchten, also die noch Herbstkulturen anbaut werden, die was winterhart sind, haben wir meistens einen Mix aus 4 bis 5 Pflanzen. Und eben seit 2022 befinden wir uns in der Umstellung auf die konservierende Landwirtschaft, mittlerweile vollständig umgesetzt. Also die letzten 3 Jahre ist gar nichts mehr bearbeitet worden bei uns auf die Flächen. Nur, also fast vollflächig, also 99%. Wir haben hier und da mal irgendwelche Pachtflächen, die hinzukommen oder wo man wirklich was schief geht, wo man zum Beispiel auch durch Schwarzwild, also durch Wildschweine massive Schäden hat, wo man sagt, da muss man halt mal einebnen. Dann fährt man flach mit irgendeiner Scheibmecke oder was drüber. Aber das ist normal, wird geschaut, dass man das eben vermeidet. Und unsere Fruchtfolge ist dreigliedrig eigentlich, also Getreide, Mais und Sojabohne. Wobei das Getreide je nach Bonität der Flächen entweder sich in Weizen, Mahlrocken oder Wintergerste aufteilt. Der Körnermais für Futtermittelproduktion und die Sojabohnen, die gehen an einen Lebensmittelverarbeiter. Genau, und die Direktzeit setzen wir eben so um, dass wir schauen eben, dass wir die Prinzipien einhalten, also dass wir möglichst immer Bodenbedeckung haben, über Mulchschicht oder über wachsende Pflanzen und die Pflanzenartenvielfalt eben über die Fruchtfolge als auch über die Zwischenfrucht. Also ich sehe das jetzt nicht so eng, dass wir nur eine dreigliedrige Fruchtfolge haben, weil allein zwischen Mais und Getreide haben wir zwischen Getreide und Mais haben wir eine doppelte Zwischenfrucht, also eine abfrostende, wo dann winterharte noch eingesät werden, wo wir allein zwischen die zwei Kulturen fast 20 unterschiedliche Pflanzen stehen haben, die das Ganze unterbrechen. Und zwischen Mais und Soja haben wir auch eine Zwischenfrucht. Und zwischen, wenn mal Mais auf Mais kommt, haben wir dort auch 6 verschiedene Pflanzen stehen. Und ja, und so versuchen wir eben, mittels Direktsaat den Boden möglichst wenig zu stören, haben dadurch auch den Pflanzenschutz stark reduzieren können und eben vor allem den Dieselverbrauch, was man eben in Zeiten wie diesen, wo der Diesel schon wieder über 2 Euro war oder bald wieder sein wird wahrscheinlich, wenn man dann eben fast 2/3 weniger Diesel als wie zu Bearbeitungszeiten braucht, dann ist das schon mal eine Hausnummer, die man nicht wieder verdienen muss.
Ja, das wäre eine meiner nächsten Fragen gewesen, wenn man mit Ackerbaubetrieben aktuell spricht, dann ist die wirtschaftliche Situation sehr, sehr herausfordernd. Ist das eine Lösung, um ein bisschen etwas beizutragen, Kosten zu sparen? Es ist ein Low-Input-System, kann man so sagen, oder? Wo man versucht, dass die Natur anhilft. Natürlich habe ich trotzdem Kosten. Wie geht's da insgesamt damit?
Also rein von den Betriebsmittelkosten kann man halt eben über die Dieselschraube schon deutlich mal Kosten sparen. Wie du es gesagt hast, die Situation aktuell ist sehr schwierig. die Preise für die Produkte sind niedrig, die Betriebsmittelkosten sind hoch. Es ist nicht irgendwie ein Ausblick, dass man sagt, es kommt irgendwer und schenkt uns Geld. Also kann man es aktuell eigentlich nur über das spielen, dass man Kosten spart, dass man einfach eben, wie du schon gesagt hast, eben vielleicht mit einem Low-Input-System, wie es bei uns auch ist, arbeitet. Man muss aber schauen eben, dass man das System auch sofort, dass die Erträge trotzdem wirtschaftlich bleiben. Das war bei uns lange auch eine Sache, wenn man die Düngung einfach weiterhin konventionell gefahren sind und dann irgendwann aber auf die platzierte Düngung mittels Kultanverfahren gewechselt haben und auf einmal jetzt wieder Erträge haben, wie wir es vorher gehabt haben.
Mhm.
Weil einfach der Dünger nie mehr dann so gewirkt hat, wie er wirken hätte sollen, oder weil halt der Boden mit Mulchschicht bedeckt war, hat der Dünger ewig gebraucht, bis er gewirkt hat und dann auch nicht mehr so intensiv gewirkt hat, und durch das sind die Erträge auch abgefallen anfangs. Und dann ist das System dann wieder nicht so, also schon noch wirtschaftlich, also die Deckungsbeiträge sind trotzdem noch immer okay, aber wenn du sagst, du willst damit was halbwegs noch was verdienen, dann musst du auch schauen, dass die Düngung angepasst wird, aber was bei den aktuellen Düngemittelpreise auch eine Herausforderung ist. Also das muss sehr durchdacht angegangen werden und man muss mit viel Sachen auseinandersetzen. Und es ist nicht leicht. Also aktuell sehe ich es nur über die Senkung der eingesetzten Kosten, dass man da noch irgendwie ein bisschen besser fährt.
Spielt auf manchen Betrieben der Gedanke, Tiere wieder ins System einzubauen, eine Rolle? Oder ist das, sind wir da zu weit weg schon, dass das sozusagen ein Fruchtfolgeglied Wiederkäuer einzubauen?
Man kommt immer wieder mit Betrieben in Kontakt, die davon sprechen und wo das Interesse da ist, aber es ist auch aufgrund von eben der angespannten wirtschaftlichen Situation und auch der Kosten, die dafür aufgewendet werden müssen, dann immer auch die Frage, wie stellt man das Ganze an? Weil wenn ich da jetzt sage, ich muss, keine Ahnung, 1,5 Millionen investieren und da so einen Betonbunker hinstellen, dass ich mit der Miete wieder Viehhaltung habe, bis ich das erinnert habe, mit den aktuellen Preisen, ist halt auch fraglich, ob das eine gute Entscheidung ist. Ne? Ich kenne aber auch Betriebe, die eben angefangen haben, einfach nur mit Beweidung. Also die haben gar keinen Stall, die haben halt einfach nur auf dem Feldfutter anbaut, haben Zwischenfrüchte, haben dort die Viecher drauf. Das System finde ich sehr interessant und sehr cool. Ich glaube aber, da muss man auch sehr dahinter sein, dass man mit der Vermarktung der Produkte dann auch, weil was bringt es mir, wenn ich eben Beweidung habe? Es bringt meinem Boden was, es bringt mir vielleicht Seelenfrieden, weil ich wieder Viecher habe und so. Aber wenn ich das Fleisch noch nicht an einen Mann bringe, bring ich auch nichts rein in die Geldtasche. Ne? Mhm. Also da gehört, glaube ich, auch viel Engagement dazu und Wissen zur Vermarktung und so weiter. Und auch, wie verarbeitet man und so weiter, weil das ist mit schwindenden Fleischhocker auch schwierig.
Mhm.
Und ich glaube auch die Betriebsstruktur ist halt dann auch ausschlaggebend, weil wenn ich lauter kleine Fleckerl von Flächen überall verteilt habe, tue ich mir mit Beweidung schwer, wenn ich die Viecher eigentlich nur eigentlich jeden Tag irgendwo hinfallen muss und das Wasser nachher zahlen. Wenn ich sage, ich habe mehr arrondierte Flächen oder einen größeren Verbund, wo Flächen zusammenhängen, dann macht das sicher Sinn und wäre was für die Zukunft.
Mhm. Mhm. Nächster Ansatz vielleicht auch mehr direkt in die Lebensmittelproduktion zu produzieren und weniger Futtermittel. Ist das auch ein Thema? Dass ich höherpreisiger bin, dass ich Spezialkulturen angehe, dass ich, was weiß ich, Trockenbohnen oder solche Dinge auch bedenke.
Ja. Yeah. Nein, ich glaube, da ist noch viel Potenzial da, aber zu wenig Wissen vielleicht, wie man es am besten eben, also auch von der Kulturführung her, weil halt dann meistens also Spezialkulturen oder so Sachen, die man halt eben für den Verzehr direkt produzieren könnte, sind oft ja dann vielleicht auch von der Züchtung her nicht so weit, dass die so robust sind oder so einheitlich abreifen und so weiter. Also da gehört halt viel Eigeninitiative, glaube ich, dazu. Es ist sicher viel Potenzial da, aber auch wie beim Fleisch, die Vermarktung muss da sein, die Werbung muss da sein und der Betriebsleiter muss sich halt eintigern in das Ganze.
Aber theoretisch ist dieses Konzept einer konservierenden Landwirtschaft, konservierender Ackerbau auch für Spezialkulturen möglich,
ja,
oder?
Ja, also ich kenne Betriebe, die das mit Gemüse machen, oder in der Schweiz haben wir einen Betrieb, der Tabak zum Beispiel auch im konservierenden System abbaut. Also da ist sicher was möglich. Es ist aber auch wieder, da ist halt die Technik nicht vorhanden, dass da muss man wieder selber viel umbauen und so. Aber ich glaube, wenn der Wille da ist und der Betrieb das möchte und da viel probiert, ist viel möglich. Aber es ist halt oft, glaube ich, auch schwer, dass man von seinem eigenen Trott rauskommt und die Scheuklappen abwirft und auch sich die Zeit nimmt und das Risiko eingeht, dass man mal irgendwo auf die Schnauze fliegt. Weil ich glaube, das Ansehen in der Gesellschaft oder unter Berufskollegen ist oft auch so ein Hemmnis.
Das ist oft bei den Pionieren so ein Thema, das haben wir in der Weidehaltung bei den Low-Input-Betrieben genauso gehabt, dass das oft schwierig war. Was sagt der Nachbar dazu? Aber umso wichtiger ist es, dass man einen Austausch pflegt mit Berufskollegen, mit Leuten, die Erfahrung haben. Und jetzt komme ich ein bisschen zu dem Thema Verein Bodenleben, Arbeitskreisberatung dazugehen. Kannst du über das ein bisschen was sagen? Wie sehr wird dort multipliziert, das Wissen? Wie sehr lernt man voneinander? Wie sehr ist man, sagt man, ich bin auf die Nase gefallen?
Ja, im Verein Bodenleben ist es so, da bin ja auch mit einer der Gründer des Vereines, gibt es jetzt seit 2019. Wir sind ein Verein von Praktikern für Praktiker mit mittlerweile 650 Mitgliedern aus Österreich, Deutschland, Schweiz, Ungarn. Und wir schauen halt einfach, dass man sich untereinander vernetzt, austauscht. Wir haben eine größere WhatsApp-Community, wir haben einen eigenen Mitgliederbereich mit über 200 Stunden Vortragsmaterial, das die Betriebe sich dort anschauen können. Also es sagen ein paar, das ist das Bauern-Netflix. Wir machen Exkursionen, Veranstaltungen, Feldtage, Fachtage, Webinarserien haben wir jetzt mittlerweile schon 7 Staffeln gehabt seit dem Ausbruch von Corona. Und wir sind auch Mitveranstalter der Soul Evolution, das ist eine 3-tägige Feldtagsveranstaltung, die ist heuer in der Schweiz, genau, von 2. bis 5. Juni. Bin ich auch im Organisationsteam mit dabei ein bisschen. Vor 2 Jahren war es bei mir am Betrieb und vor 4 Jahren war es in Deutschland und eben in 2 Jahren sind wir dann wieder in Deutschland. Und das ist genau eben so ein Treffpunkt, wo wir eben versuchen, Praktiker zusammenzubringen in einem Setting, wo es halt zusätzlich ein Ausstellergelände gibt, wo es Vorträge gibt, wo es Workshops gibt, Exkursionen und das über 3 Länder eigentlich vernetzt miteinander.
Wir geben zum Podcast dann einen Link dazu, wo man zu euch hinkommt, wo man sich weiter informieren kann, wo man Mitglied werden kann, wo man in die WhatsApp-Gruppen reinkommt. Dort wird nicht gejammert, sondern da gibt es Fachinformationen und da wird nicht nur kritisiert, sondern es wird an der Zukunft gearbeitet, oder?
Genau so ist es. Also, weil du gesagt hast, es wird nicht gejammert, das habe ich so geschätzt. Weil mein Vater ist halt eben auch eigentlich schon Pionier gewesen in dem Bereich fluglose Bewirtschaftung bei uns im Gebiet. Und der hat dann auch mal so gesagt, er will gar nicht mehr auf normale Bauernveranstaltungen gehen, sondern weil einfach die Veranstaltungen vom Bodenleben so sind, da sind nur Leute, die weiterkommen wollen. Da wird nicht gejammert und da wird nicht irgendwie über irgendwas ausgehaut, sondern da will jeder nur weiterkommen und man tauscht sich auf gleicher Ebene miteinander aus und versucht sich gegenseitig weiter zu helfen und eben, dass der eine die Fehler nicht macht, die man schon gemacht hat.
Schön.
Genau.
Arbeitskreisberatung ist auch eine Möglichkeit, oder?
Genau, die Arbeitskreisberatung ist auch eine Möglichkeit, gibt es über ganz Österreich verteilt, also wir sind in die Bundesländer Oberösterreich, Niederösterreich, Burgenland und Steiermark und das sind Verbünde von Betrieben von 5 bis zu 20 Betriebe pro Arbeitskreis. In Niederösterreich selber haben wir 9 Arbeitskreise, eigentlich 10, weil die Agraner einen eigenen Rübenarbeitskreis auch noch mitmacht, wo wir aber nur dann in Form von der Arbeitskreisberatung die Datenauswertung machen für einen Bundesbericht und das andere machen sie. Und ich als Arbeitskreisleiter betreue halt da eben 5 dieser 9 Arbeitskreise und da wird eigentlich übers Jahr verteilt, treffen sie ein paar Mal mit den Betrieben und entweder direkt am Feld und machen eine Feldbegehung, tauschen uns über die Kulturen aus, über die aktuelle Situation. Wir haben da meistens so eine Erntenachbesprechung im Herbst, wo wir einfach mal so rekapitulieren, wie war das heurige Jahr, wie war der Herbstanbau und so weiter. Ausblick fürs nächste Jahr, Themenplanung. Und im Frühjahr haben wir dann immer die Datenauswertung, weil die Betriebe halt eben mittels Aufzeichnungsprogramm, also mit so einer Agrarsoftware, ihre Arbeiten auf die Flächen aufzeichnen und die Daten werden quasi mir übermittelt, die werden dann anonym von mir ausgewertet und dann vergleicht man sich einfach im Jahresanfang bei so einem Treffen miteinander und dann sieht man, okay, bei dem beim Weizen, der hat so und so viel weniger Kosten und da kommt am Schluss mehr raus. Und dann fängt man da ins Reden an, okay, was hast du gemacht, dass das bei dir so ist und hin und her. Und so passiert es dann ganz der Austausch und die Betriebe versuchen dadurch auch gegenseitig miteinander weiterzukommen, sich gegenseitig zu helfen. Und ich bin als Arbeitskreisleiter quasi eigentlich ganzjährig als Berater denen zugeteilt. Die können mich jederzeit da anrufen oder eine E-Mail schreiben. Zusätzlich zu dem machen wir auch mehrere Aussendungen per Newsletter im Jahr und machen auch im heurigen Jahr zum Beispiel Pflanzenanalysen, wo wir sich die Inhaltsstoffe von den Weizenpflanzen, von den Jungpflanzen anschauen und das dann auch um überleiten auf zum Beispiel, ist jetzt eine Blattdüngung gerade notwendig und so weiter.
Mhm. Wie sehr sind die Arbeitskreisbetriebe konservierende Landwirtschaftsbetriebe? Prozentuell, wie würde ich das denn schätzen? 10%, 5%, 3%, 1%?
Ich würde eher sagen, irgendwo 2% erst. Also da geht es eher rein um einen Ackerbau, also um die Kulturen, Kulturführung. Wie der Betrieb das dann selber macht, da bin ich jetzt nicht so, dass ich sage, ich will irgendwen missionieren, sondern da tauscht man sich einfach auf Augenhöhe aus und hinterfragt aber dann auch Sachen. Sage ich dann, du, war das nötig, dass du, weil du siehst ja, deine Maschinenkosten sind so und so hoch und du, warum musst du denn dann überhaupt da und da dreimal bearbeiten? Reicht es nicht mit einmal oder so? So Sachen spricht man dann schon an. Es ist aber auch durch meine Tätigkeit und durch mein Austausch mit Betrieben kommen halt auch öfter jetzt mal Direktsaatbetriebe zu den Arbeitskreisen dazu, Junge, die was sagen, ich möchte meine Kostenstruktur kennen, ich möchte wissen, wie es bei mir ausschaut, kann ich auch dazu gehen. Also, ja.
Ja, super. Kommen wir zum Schluss. Wir sind schon relativ weit fortgeschritten im Podcast. Wenn du jetzt einen jungen Bauern, einer jungen Bäuerin einen Rat geben willst, die so im Ackerbaubereich einsteigen will oder den Hof übernimmt, was im Zusammenhang mit Boden möchtest du eher mitgeben? Am Boden bleiben?
Ja, am Boden bleiben. Also steigt öfter an vom Traktor, weil die Stufen vom Boden zum Traktorkabinen werden immer mehr. Traktoren werden immer größer. Und es ist noch immer keiner draufgekommen, dass er einen Spaten mitschenkt zum Traktor oder eine Raffendruckregleranlage fix aufgebaut, damit der Boden geschont wird. Also einfach öfter ansteigen, den Boden öfter wieder in die Hand nehmen, dran riechen, Spatenprobe machen. Sie mit anderen austauschen, zu Veranstaltungen gehen, den Horizont erweitern. Gescheite Zwischenfrüchte anbauen.
Du hast vorher am Anfang das Bild gehabt mit dem Schokokuchen, oder? Wie hast du das gesagt?
Ja, Schokoladenkuchenstruktur,
genau. Okay, das gefällt mir sehr gut. Das merke ich mir jetzt sicher, weil ich gerne einen Schokoladenkuchen esse. Ja, gut. Du hast uns, danke vielmals. Du hast uns mitgenommen in ein spannendes Thema. Man sieht, du bist quirlig und bist sehr gut informiert und, nach vorne gerichtet. Du hast sehr gute Ideen. Ich wünsche dir für deine Arbeit weiterhin alles Gute. Danke, dass du die Zeit gehabt hast für uns. Und bei Ihnen zu Hause bedanke ich mich fürs Zuhören. Wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Podcast teilen. Es gibt sehr viele interessante Folgen, auch zu anderen Themen, die Sie sicherlich auch interessieren würden. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören bei AgrarScience Wissen Kompakt, der HBLV Raumberg-Gumpenstein. Für dich. Stop.